Guten Morgen, liebe Geschwister hier vor Ort und an den Übertragungsgeräten. Ganz besonders grüße ich die Täuflinge. Ich hoffe, dass ihr für die kurze Verzögerung Verständnis habt. Wenn Sie jetzt in der Lage sind, endlich die Predigt zu verstehen, dann sollen Sie auch dabei sein. Ich freue mich, dass der Herr das gegeben hat, den Geist geschenkt hat, dass Sie die geistliche Wahrheit hören, erkennen und auch sie liebgewonnen habt. Aufgrund unseres besonderen Gottesdienstes und dieses Anlasses, eures Zeugnisses, wunderbares Zeugnisses in und durch die Taufe, habe ich gedacht, ich unterbreche die Predigtreihe, die wir gerade bei uns in der Gemeinde haben, im ersten Johannesbrief und würdige dieses Ereignis und würdige dieses Zeugnis eben mit einer Taufpredigt. Und in der Vorbereitung für die letzte Woche, für die Bibelstunde, die wir hier immer mittwochs haben, habe ich einen Abschnitt aus dem Galaterbrief gelesen, studiert und mich vorbereitet. Und in dem bin ich auf einen herrlichen Vers gestoßen. Und als ich ihn las, dachte ich, das ist gut, ein guter Vers und das ist ein guter Abschnitt, um heute als Grundlage für die Taufpredigt zu nehmen. Es ist ein Abschnitt im Galaterbrief und da geht es um die Funktion des Gesetzes zwar, aber in diesem Kontext erwähnt eben Paulus und sagt etwas über die Taufe. Und als ich das las, dachte ich, das ist gut, das würde ich sehr gerne heute nicht nur den Täuflingen ans Herz legen und dieses Zeugnis abgeben oder das zu erklären, sondern genau auch an alle anderen, die heute hier sind, als Erinnerung, das was Taufe bedeutet, aber auch an alle die mich wenden, die diesen Schritt noch nicht gegangen sind, die dieses Zeugnis noch nicht abgelegt haben, aus welchen Gründen auch immer, aber in Christus Jesus sind und an ihn glauben, dass sie ermutigt werden, auch diesen Schritt letztendlich zu gehen. Um welchen Abschnitt geht es, um welchen Text geht es? Ihr dürft gerne mit mir die Bibel aufschlagen und den Galaterbrief mit mir lesen, und zwar Galater Kapitel 3, und ich möchte euch gerne die Verse 26 bis 29 vorlesen. Das sind die Verse als Grundlage für die heutige Taufpredigt. Galaterbrief, Kapitel 3, die Verse 26 bis 29. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch und Frau, denn ihr alle, ihr seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Ich möchte beten, ihr könnt auch gerne sitzen bleiben, wenn ihr aufstehen wollt, ich würde euch nicht hindern daran. Jesus Christus, es ist mir so bewusst und so klar, dass keine Redeweisheit und Überredungskunst, keine Menschenweisheit und egal wie, mit welchen Worten ich versuche heute diesen Text auszulegen und von dieser herrlichen Wahrheit Zeugnis abzugeben. Ich weiß, wenn du durch deinen Heiligen Geist es dieses Zeugnis im Herzen der Hörer nicht schenkst, es ihnen nicht bestätigst, es ihnen nicht offenbarst, dann wird es entweder lange Predigt oder eine langweilige Predigt oder eben keine Predigt, die Verständnis gibt. O Jesus Christus, das vermagst nur du zu geben und zu schenken durch deinen guten Heiligen Geist. So ist mein Gebet, Herr. Ich möchte, was an mir liegt, mich bemühen, das gut zu erklären, aber ich bitte dich, wirke und stell dich dazu durch deinen guten Heiligen Geist und bestätige es in den Herzen. Lass es zum Glauben werden, lass es zum Schauen werden, lass es zum Verständnis werden und vor allem zu einer völligen Freude. Ich bitte das, Jesus, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Wenn ich diesen Vers auslege für all die, die Sonntag für Sonntag die Gemeinde besuchen und auch die Auslegungsreihe mitverfolgen im ersten Johannesbrief, so möchte ich das nicht ganz losgelöst. Ich werde auch erklären, wie das damit hineinpasst und warum es heute mir ein großes Anliegen ist, über dieses Thema auch in diesem Kontext zu sprechen. Aber bevor ich das tue, möchte ich euch alle, die ihr eben nicht Mittwoch für Mittwoch auch dabei seid, aus welchen Gründen auch immer eben die Bibelstunden nicht verfolgen könnt, möchte ich mit einigen wenigen Worten euch abholen. Das ist nicht so ganz aus dem luftleeren Raum geschieht und dass wir diese Aussagen, die Paulus hier tätigt und in diesem Kontext über die Taufe spricht, verstehen, warum redet er hier an dieser Stelle auf einmal über die Taufe? Und was hat das mit dem Anziehen von Christus zu tun? Und das möchte ich ganz kurz mit ein paar wenigen Worten versuchen, euch alle abzuholen und euch damit hineinzunehmen in die Bedeutung dieser wenigen Verse. Mit großer Sorge hat der Apostel Paulus festgestellt, dass die Gemeinden in Galatien verführt worden waren und einem falschen Evangelium nachgelaufen sind. Ein falsches Evangelium wurde verkündigt, falsche Lehrer, judaistische Lehrer sind eingedrungen in die Gemeinden in Galatien und haben ein Evangelium gepredigt, das die Apostel von Anfang an eben nicht der Gemeinde gelehrt haben. Das hat er mit großer Sorge festgestellt und aus diesem Grund diesen Brief geschrieben, um diesem entgegenzutreten. Die Lehrer, die ein Evangelium verkündigt haben, ein anderes Evangelium verkündigt haben, haben eben nicht das Evangelium verkündigt, was Paulus von Anfang an und die Apostel von Anfang an von Jesus Christus empfangen haben und eben dann verkündigt haben. Sie haben ein anderes Evangelium verkündigt. Und eben als Paulus das hörte und das sah, merkte, das ist eben nicht das Gleiche. Und dann sah er die Notwendigkeit, einen sehr, sehr scharfen Brief zu schreiben, einen sehr ernsten Brief zu schreiben und eben dem entgegenzuwirken, um aufzuzeigen, dass das, was sie hören und was sie da annehmen, eben ein anderes Evangelium war. Wo lag die Verführung? Was war ein anderes Evangelium? Was hat dieses Evangelium zu einem anderen Evangelium gemacht? Es war die Lehre, die da gebracht worden ist, dass zu der Rettung und zum Leben sowohl Juden wie auch Heiden das mosaische Gesetz halten müssen. Das bedeutet, dass wenn die Heiden, die in den Gemeinden Galatiens, wenn sie nicht das mosaische Gesetz mit all den Ordnungen und Bestimmungen, die damit verbunden sind und vor allem mit der Beschneidung, wenn sie das nicht für sich in Anspruch nehmen würden, wenn sie sich nicht drunter stellen würden, wenn sie das nicht halten würden, würden sie keine Rettung in Christus Jesus haben. Das heißt, um an Christus und an seinem Erlösungswerk teilzuhaben, muss man ein Jude werden. Und das bedeutet, das beginnt mit der Beschneidung und führt weiter zu einem Leben durch das Halten des Gesetzes. Das hat man den Galatern gesagt, denn man hat gesagt, das reicht nicht, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, ihr müsst eben das Gesetz noch halten. Das hat die Gemeinde in Galatien ganz schön durcheinander gebracht. Und so mit viel überredenden Worten und Argumentationen wurde versucht, eben die Gemeinde dieses andere Evangelium hineinzubringen. Das heißt, Jesus Christus ja, die Rettung aus Gnade ja, aber diese Rettung aus Gnade wird man nur bekommen, wenn man sich eben an das Gesetz hält. Das ist eine verführerische judaistische Lehre gewesen, die Gemeinde hineinkam und Paulus hat sehr intensiv dafür gekämpft, um das Evangelium zu verteidigen, sie nochmal daran zu erinnern, was ist das Evangelium? Woher kam das Evangelium? Er erinnerte an die Quelle des Evangeliums, dass er das selbst von Jesus empfangen hat. Er erinnerte an die Wahrheit des Evangeliums und an die Bedeutung des Evangeliums. Was ist das Evangelium? Was darf man nicht preisgeben? Er warnte sie zu dem Evangelium des Christus, das sie von Anfang an gehört und ihnen verkündigt worden war. Er warnte sie davor, etwas hinzuzufügen. Das ist ganz stark das Anliegen des Apostel Paulus, um aufzuzeigen, man darf nichts hinzufügen. Am Anfang wurde es die Genügsamkeit Christi gepredigt und gelehrt, Menschen kamen zum Glauben, bezeugten diesen Christus. Und dann kamen welche dazu und fügten nach und nach Dinge hinzu und er sagt, das dürfen wir nicht machen. In dem Moment, wenn wir zu dem wahren Evangelium etwas hinzufügen, ist es kein wahres Evangelium mehr. In dem Moment ist das ein anderes Evangelium. Und da spricht Paulus diese ernsthafte Ermahnung. Er sagt, wer das tut, er sei verflucht. Dreimal spricht er diese Verfluchung aus über all die, die dieses Evangelium verdrehen. Um ihn das zu belegen, um das zu begründen, um das zu erklären, nimmt er sich viel Zeit und schreibt diesen Galaterbrief und zeigt anhand einiger Punkte zeigt er auf, warum wir da nichts hinzufügen dürfen. Warum müssen wir dieses wahre Evangelium eben bewahren? Und einer der Gründe, und ich möchte euch nur ganz kurz ein paar wieder aufzeigen, daran erinnern, wer es noch nie gehört hat, vielleicht neu das zeigen. Einer der ersten wichtigen Gründe ist, weil er sagt, wir sind doch dem Gesetz gestorben. Wie sollen wir etwas wieder für uns in Anspruch nehmen, was uns nicht nur den Tod brachte, sondern dem wir auch gestorben sind? Und das ist eine Argumentation, ihr könnt das gerne mit mir lesen, Kapitel 2, ich lese euch ab Vers 17, da schreibt er, wenn aber auch wir selbst, und das spricht so die Juden an, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünde befunden werden. Ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Und dann sagt er, denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich als selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der für mich gelebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Das ist eine sehr wichtige Argumentation und ein Grund, warum er sagt, wir dürfen das Gesetz zum Evangelium nicht wieder hinzufügen. Warum? Weil wir dem Gesetz gestorben sind mit Christus Jesus. Wenn wir das Gesetz wieder aufrichten würden, dann stellen wir uns automatisch als Übertreter, weil niemand kann das Gesetz halten. Und so stelle ich mich selber dahin, was mich permanent von der Sünde überführen und zur Sünde sogar führen wird. Und dann sagt er, wenn ich das Gesetz aber aufrichte, dann mache ich die Gnade ungültig. Das ist eine ernste Warnung. Wenn jemand das Gesetz hinzufügt zum Evangelium, dann gibt es die Gnade nicht mehr. Denn entweder ist es ein Werk oder es ist Gnade. Beides geht nicht zusammen. Das ist die erste Warnung oder die erste Argumentation, den ersten Beleg, den Paulus hier anführt und sagt, wir dürfen nichts hinzufügen, um diese judaistischen Irrlehren zu überführen. Warum dürfen wir das nicht tun? Warum sind wir dem Gesetz gestorben? Paulus erklärt weiter, das ist Kapitel 3, und sagt, weil das Gesetz dem Menschen Fluch bringt. Verflucht ist jeder, der nicht alles tut, was im Gesetz geschrieben ist. Das Gesetz sagt, du musst es tun. Das Evangelium sagt, du musst nicht tun, sondern glaube. Das Gesetz steht auf der Verheißung des Tuns. Wirst du das tun, werde ich dich segnen. Wirst du es nicht tun, stehst du unter dem Fluch. In allem wirst du verflucht sein. Das ist das Gesetz. Aber der Boden des Evangeliums ist Gnade durch Glauben an Jesus Christus. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und das ist, was Paulus ihnen deutlich macht und sagt, wenn ihr bereitwillig wieder das Gesetz annehmt und euch unter das Gesetz stellt, wie viel auch immer, ihr müsst komplett alles halten. Nicht etwas rausnehmen, was euch gefällt und etwas weglassen, was euch nicht gefällt. Wenn halten, dann alles, aber dann stellt ihr euch selber unter den Fluch. Und deswegen sagt er, aber in Christus sind wir doch dem Gesetz gestorben, denn er hat uns frei gemacht von dem Fluch des Gesetzes. Er wurde selbst für uns zum Fluch. Das ist die Argumentation, die Paulus hier sagt. Und dann, ich lese euch, schaut mal Vers 12, so ein wichtiger Vers, Kapitel 3, Vers 12, sagt er, das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Das Gesetz sagt, du wirst nur dann leben und Leben empfangen, Leben haben, Leben bewahren, wenn du es tust. Das ist die Forderung des Gesetzes. Beim Gesetz geht es nicht um Glauben, beim Gesetz geht es ums Tun. Und wichtig, das Gesetz ist nicht aus Glauben. Aber wir werden rechtfertigt aus Glauben, das ist, was ihr bezeugt habt. Wir werden gerechtfertigt aus Glauben. Wenn ich aber zum Glauben das Gesetz hinzufüge, dann ist Glaube nicht mehr allein, sondern dann muss ich Dinge wieder tun. Und das ist die Argumentation von Paulus und sagt, das Gesetz kann nicht mit dem Glauben verbunden sein. Warum? Das hat mit dem Glauben nichts zu tun. Da geht es wirklich nur um Werke. Du musst es tun. Aus diesem Grund nichts hinzufügen, sagt er. Und so geht er die Argumentation weiter. Und jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, aber wenn das Gesetz, wir dem Gesetz gestorben sind, wenn das Gesetz uns nicht gilt, warum? Ja, weil es uns den Fluch bringt. Warum hat Gott das Gesetz überhaupt gegeben? Es ist doch von Gott, warum das Gesetz, wenn das den Menschen eigentlich nur den Fluch gebracht hat? Das ist eine wichtige Frage. Darauf schreibt Paulus die nächsten Verse und zeigt auf, was ist die Funktion des Gesetzes. Und in diesem Kontext taucht dieser Vers über die Taufe. Warum hat Gott das Gesetz gegeben? Was ist die Funktion des Gesetzes? Und er erklärt es und sagt, erstens, bevor wir über die Funktion des Gesetzes nachdenken, müssen wir erstmal wissen, dass Gott 430 Jahre, bevor er das Gesetz gab, ein Versprechen abgab. Und zwar einen Mann, der hieß Abraham. Und er versprach Abraham, es wird ein Nachkomme kommen von dir. Und in diesem einem Nachkommen, das ist der Christus, werden sich segnen alle Nationen. Ich werde alle Menschen retten, und zwar in ihm, in deinem Nachkommen, Abraham. Es wird einer kommen, er wird ihn alle Nationen retten. Übrigens nicht nur eine, alle. Und dieser ist der Christus. Und er sagt, und Gott versprach, und diese Rettung wird allein sein aus Verheißung durch Glauben. Das hat Gott Abraham schon versprochen. Und darum hat Gott Abraham die Gerechtigkeit aus Glauben zugerechnet, nicht durch seine Werke. Weil der Abraham der Vater der Gläubigen sein sollte. Also verspricht Gott und sagt, Abraham, so werde ich alle Menschheit retten. Und dann sagt Paulus, aber das Gesetz kam 430 Jahre später. Warum kam das Gesetz später? Weil das Gesetz kam daneben hinzu. Es kam nicht zum Evangelium, es kam nicht zu der Verheißung, es kam parallel. Es läuft so parallel mit, um eine Funktion auszuüben. Welche? Dich zu Christus zu treiben. Wie macht es das Gesetz? Indem es dich permanent überführt und dir zeigt, du bist ein Sünder. Liebe Geschwister, für alle, die Bibelstunden verfolgen, keine neue Angelegenheit mehr, für die, die es nicht verfolgen, vielleicht neu, vielleicht erschreckend, aber es ist die Wahrheit. Das Gesetz wurde niemals gegeben, um Menschen zu retten. Das Gesetz wurde gegeben, um Menschen zu töten, um Menschen von der Sünde zu überführen, um Menschen in die Sünde einzuschließen, um Menschen zu zeigen, du bist grundverdorben von Jugend auf an und ich beweise es dir. Anhand jedes Gebotes wird der Mensch überführt, er ist ein Sünder. Das Gesetz hat nicht die Kraft, Menschen zu retten, sie zu bewahren vom Sündigen. Das Gesetz hat nur eine Aufgabe, jedem Menschen zu zeigen, du bist ein Sünder. Warum? Weil erst diese Erkenntnis und dieses Verständnis dich zu dem Bund der Verheißung treibt, dich zu Christus treibt und du sagst, ja, aber wenn ich ein Sünder bin und nichts selbst tun kann, ja, wie kann ich gerettet werden? Und dann sagt Gott, ich habe schon vorher, vor 430 Jahren übrigens, habe ich schon gesagt, allein aus Glauben wird, und zwar aus Glauben an den einen Nachkommen Abrahams. So, das ist das Evangelium. Wir müssen begreifen, das Gesetz hat eine Funktion, Menschen dazu zu bringen, zu Jesus zu treiben. Paulus nennt diese Funktion Zuchtmeister. Habt ihr wahrscheinlich schon gehört? Das Gesetz ist unser Zuchtmeister, Pädagogos, Pädagoge, Lehrer. Aber im Kontext von Paulus waren die Lehrer nicht so lieb wie unsere heute. Ja? Heute dürfen die Lehrer ja bestimmte Dinge nicht tun. Ich habe in meiner Schulzeit noch auf meinen Finger mit einem Lineal einen Schlag drauf gekriegt, wenn ich auf dem Tisch gemalt habe. Habe ich ganz schön oft gemacht, also habe ich oft drauf gekriegt. Ja. So, in meiner Schulzeit waren die Lehrer Pädagogos, ja, im Sinne von denen. In der Zeit des Apostel Paulus waren diese Lehrer oft sogar Sklaven, die ja nur eine Aufgabe haben, mit dem Stock hinterherzulaufen, hinter einem Kind und dafür zu sorgen, dass er ja in der Schule ankommt. Und wenn er sich ablenken lässt, ding, wenn er anfängt zu spielen, ding, wenn er abspielt, abzuschweißen, ding, wenn jemand nur so da sitzt, ding, bleib bei der Sache, bleib dran. Komm bei der Schule an. Das war die eigentliche Aufgabe dieses einen Zuchtmeisters. Deswegen heißt Zuchtmeister. Er hat dafür gesorgt, dass das Kind wirklich da ankam, wo der Vater oder die Mutter es wollten, dass es ankam. Paulus, wenn er dieses Wort sagt, das Gesetz ist unser Zuchtmeister, dann gebraucht er es in diesem Sinne. Er sagt, es hat uns dazu getrieben, dass wir auf jeden Fall bei Christus ankommen. Er sorgt dafür, dass keiner da rechts und links stehen bleibt, sondern bei Christus ankommt. Das ist die Funktion. Das ist die Argumentation, die führt weiter. Und dann lest mir mit mir, was er jetzt Wunderbares sagt. Ich lese ab Vers 24. Und wir sind schon fast bei unserem Abschnitt, ab Vers 24. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden. Da haben wir es. Jetzt, das ist die Konsequenz aus allem Erklärten, allem Verstanden. Also, sagt er, das ist die Funktion, darum wurde das Gesetz gegeben. Es hat uns zu Christus hingetrieben. Es ist unser Zuchtmeister geworden. Und dann sagt er aber, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das musste das Gesetz tun. Gott hat das Gesetz gegeben und sagt, treib's zu Jesus, damit sie aus Glauben gerechtfertigt werden. Nicht aus dem Gesetz, nicht aus dir, Zuchtmeister. Du machst daraus keine guten Kinder. Bring sie dahin, wo sie gute Kinder werden. Das ist deine Aufgabe. damit sie aus Glauben gerechtfertigt werden. Jetzt kommt Vers 25. So ein guter Vers, wichtiger Vers. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Wie lange ist man unter dem Gesetz? Wie lange soll ein Zuchtmeister uns treiben zu Jesus? Wie lange? Paulus sagt, und das ist jetzt wichtig, ich will es andersrum machen, wie lange gilt das Gesetz einem Kind Gottes? Oder ich will andersrum formulieren, das ist noch nicht präzise genug. Wie lange gilt das Gesetz einem Menschen? Bis er bei Christus ankommt. Und zwar wie? Bis er zum Glauben an Jesus Christus kommt. Wenn der Glaube kommt, hat das Gesetz seine Funktion erfüllt. Das ist es. Ein Pädagoge, der Zuchtmeister, er treibt zu Christus und dann ist man bei Christus und dann darf er nicht wieder schlagen. Geh zu Christus und sag, ich bin doch bei Christus. Du musst zu Christus. Aber ich bin doch schon längst da. Du Unnütziger, du Sünder, du Verdorbener, Ungerechter. Aber du bist doch in Christus. Du bist doch schon bei ihm. Deswegen, wie lange gilt das Gesetz einem Menschen? Bis der Glaube kommt. Solange der Glaube nicht da ist, ist der Zuchtmeister da. Aber ist der Glaube gekommen? Wurde der Glaube geschenkt? Hat man Christus als den Erlöser erkannt, angenommen, ungeglaubt? Dann hört der Zuchtmeister einen zu schlagen. Versteht ihr, warum wir das Gesetz nicht zum Evangelium hinzufügen dürfen? Denn auf deiner Seite bezeugen wir und danken Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Aber dann nehmen wir ein Werkzeug, das uns permanent sagt, aber du bist nicht gerecht, du bist nicht gerecht, du bist ein Sünder, du bist ein Sünder. Und dann ist man zerrissen. Und dann denkt man, ja, bin ich gerettet oder bin ich nicht gerettet? Gucke ich Christus an, denke ich, Halleluja. Gucke ich das Gesetz an, denke ich, Katastrophe. Und wenn Christen das nicht begreifen, wenn Lehrer kommen und sagen, hey, wir müssen das tun, dann zerreißt es die Kinder Gottes, weil sie dann in der Lehre nicht mehr sicher sein können, ob sie wirklich gerettet sind. Es gibt keine Gewissheit ihrer Rettung, keine Gewissheit des ewigen Lebens. Und damit gibt es keine völlige Freude in Christus. Paulus ringt darum und er sieht die Gefahr, er sieht die falsche Lehre hier und er arbeitet so intensiv und möchte das erklären und sagt, wir sind nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Er hat seinen Dienst erledigt, er hat seinen Job erledigt. Der ist weg. Du brauchst ihn nicht mehr. Warum nicht? Was ist jetzt neu? Lest mit mir jetzt nochmal die Verse, die ich vorhin als Eingang gelesen habe. Jetzt sind wir bei dem Abschnitt. Dann heißt es Vers 26. Und jetzt schaut man, da heißt es, denn ihr alle seid Söhne durch den Glauben in Christus Jesus. Warum sind wir nicht mehr unter den Zuchtmeistern? Jetzt beginnt Paulus und er nennt drei Gründe, drei Begründungen. So wie Viktor schon vorhin gesagt hat, das ist dieses Denn. Wenn wir etwas lesen, wir merken, Denn ist eine Begründung. Jetzt nennt Paulus drei Gründe, warum wir wissen können und glauben sollen, dass dieser Zuchtmeister für uns nicht mehr zuständig ist. Dass wir ihn auch nicht mehr brauchen, sondern wir brauchen etwas anderes. Und wir haben etwas anderes auch bekommen. Er sagt, erstmal müsst ihr begreifen, warum sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister? Ihr seid jetzt Söhne. Übrigens, ihr seid nicht mehr Sklaven, die man treiben muss. Ihr seid Söhne. Aber wenn ihr Söhne seid, was bekommt ein Sohn? Schaut mal Kapitel 4, da springen wir ein bisschen nach vorne. Das wird Paulus dann, also erklärt er, wir werden es später intensiver studieren. Lest mal ab Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Wenn wir Söhne sind, man kann auch übersetzen, Kinder. Was bekommt, wodurch werden wir Kinder? Wie kann man ein Sohn Gottes werden? Übrigens, ihr Frauen gehört zu diesen Söhnen dazu. Ich erkläre euch, die Logik ist eigentlich nicht sehr kompliziert, warum auch die Frauen als Söhne Gottes bezeichnet werden. Ich erkläre es euch sofort. Aber was macht einen Sohn Gottes aus? Wir kennen den Sohn Gottes, oder? Wer ist der Sohn Gottes? Jesus Christus. Es gibt eigentlich doch nur einen Sohn Gottes, oder? Aber die Bibel sagt, ihr seid jetzt Söhne Gottes. Ja, wie geht das? Die Bibel sagt, wenn wir in Christus Jesus oder an Christus Jesus glauben, das heißt, wenn der Zuchtmeister uns zu Christus getrieben hat und wir zu ihm kommen und an ihn glauben, werden wir seinen Heiligen Geist empfangen. Und was wird der Geist tun? Er wird uns in Christus Jesus hineintun. Die Bibel sagt, hineintaufen. Die Bibel sagt, Jesus sagt, das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Hineingetauft in sein Leib. Johannes der Täufer sagte, ich taufe euch mit Wasser. Aber es kommt einer, dessen bin ich nicht würdig, nicht mal Sandalen zu schüren, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Von dieser Taufe ist hier die Rede. Das heißt, der Geist Gottes fügt uns in Christus hinein. Und liebe Geschwister, wenn du und ich oder jeder eins in Christus ist, dann sind wir in dem Sohn, oder? Versteht ihr, warum wir dann Söhne Gottes genannt werden, egal ob männlich oder weiblich? Ob Jude oder Heide? Weil wenn wir in Christus sind, sind wir in ihm. Und wenn wir in ihm sind, sind wir das, was er ist. Ist er Sohn Gottes, sind wir auch Söhne Gottes. Gott betrachtet uns in Christus als seine Söhne. Und zwar nicht als irgendwelche Söhne, als Jesus Christus. Als ob er es ist. Also wenn Jesus dich sieht, nein, wenn der Vater dich sieht, ihr kennt das? Wen sieht er dann? Jesus. Und was glaubt ihr, was er da sieht? Wenn er Jesus sieht, wird er Sünde sehen. Wenn er Jesus sieht, wird er Ungerechtigkeit sehen. Wird er Rebellion sehen, Fehlbarkeit, Unheiligkeit. Natürlich nicht, weil der Sohn ist all das nicht. Denn der Sohn ist sündlos, er ist heilig, er ist vollkommen. Also sind wir in Jesus, sind wir Söhne Gottes, weil wir in dem Sohn sind. Aber sind wir Sohn Gottes, dann sind wir in dem Sohn Gottes, dann haben wir auch alles, was Christus ist und hat. Das ist die tiefe geistliche Wahrheit der wahren Taufe. Diese Taufe widerspiegeln wir hier. Diesen Glauben, diese geistliche Realität bezeugen die Täuflinge hier in dieser Wassertaufe. Jetzt möchte ich euch auf etwas hinweisen. Schaut mal, die erste Argumentation, er sagt, und das bezieht sich auf den Zuchtmeister, er sagt nochmal, denn ihr alle seid Söhne durch den Glauben in Christus Jesus. Wie wird man ein Sohn Gottes? Wichtig. Nicht durch den Zuchtmeister, erstens, sondern durch den Glauben. Steht es drin, oder? In der gleichen Bibel bei euch steht es auch drin, das steht gar nicht. Ihr denkt jetzt, hätte ich doch bloß heute meine Bibel mitgebracht, da könnte ich es überprüfen, könnt ihr gerne nachlesen nochmal, aber in dem Wort Gottes heißt es nochmal, denn ihr alle seid Söhne Gottes, wie durch den Glauben in Christus Jesus. Warum betone ich das? Man wird wie ein Kind Gottes, nur durch den Glauben. Wie wird man ein Kind Gottes nicht? Erstens, nicht durchs Gesetz. Und wisst ihr auch, durch was auch nicht? Durch die Taufe. Dadurch wird man kein Kind Gottes. Denn darum sagt Paulus, bevor er über die Taufe spricht, zuerst, denn ihr seid Söhne Gottes, wie durch den Glauben in Christus Jesus. Der Glaube tauft uns in Christus hinein. Wessen Glaube nur nebenbei? Der Glaube meiner Eltern? Der Glaube meiner Paten? Der Glaube irgend von jemandem? Mein Glaube. Wir glauben, deswegen finde ich es so gut, wenn der Alfred taufen sagt, auf deinen Glauben hin taufe ich. Wir glauben, wir taufen nicht einfach per se, wir taufen nicht einfach auch als Ritual, auch nicht im Glauben, dass dadurch Menschen wiedergeboren werden. Wir glauben, wir taufen auf ihren Glauben hin, auf ihr Zeugnis hin. Du sagst, du glaubst in Jesus Christus und bist in Christus, das nehmen wir an, das Zeugnis, weil wir sehen ja nicht hinein. Und weil du das bezeugst, weil du das sagst, taufen wir dich. Auf deinen Glauben hin. Taufe ist auf den Glauben hin. Zuerst der Glaube, dann die Taufe. Zuerst der Glaube, zuerst in Christus, dann das Zeugnis. Schaut mal, wie Paulus das hier macht. Also sagt er, aus Glauben gerechtfertigt in Christus Jesus. Und dann sagt er, Vers 27, denn ihr alle seid auf Christus getauft worden. Entschuldigung, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Das zweite denn. Das erste denn erklärt, wir sind Söhne Gottes, warum? Wir sind in Christus, wie sind wir in Christus? Durch den Glauben in Christus. durch den Glauben an ihn. Das zweite ist ein weiteres Denn. Jetzt, dieses Denn bezieht sich jetzt nicht auf die Taufe, sondern es bezieht sich jetzt auf was? Auf das, was vorher gesagt ist, nämlich, das ist eine Argumentation, es ist eine Erklärung. Ihr seid nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Grund Nummer eins, ihr glaubt in Jesus Christus und durch den Glauben seid ihr Kinder Gottes geworden, nicht durch den Zuchtmeister. Der zweite Grund, ihr seid Kinder Gottes, nicht mal unter dem Zuchtmeister. Warum? Und jetzt kommt das, liebe Geschwister, weil ihr Christus angezogen habt. Ihr habt Christus angezogen und wen nicht? Nicht das Gesetz. Ihr habt nicht den Zuchtmeister angezogen, ihr habt Christus angezogen. Und du fragst dich, ja, wann habe ich denn Christus angezogen? Wann habe ich das getan? Und was ist das Anziehen? Wie zieht man Christus an? Paulus erklärt es und sagt so, denn ihr alle, die ihr getauft worden seid, habt Christus angezogen. Wann zieht man Christus an? Die Bibel lehrt, Paulus sagt, wir kommen zum Glauben in Jesus Christus. Nachdem wir zum Glauben gekommen sind, ziehen wir Christus in der Taufe an. Jetzt möchte ich auf etwas hinweisen und ich will jetzt nicht zu kompliziert reden, damit alle wieder, nicht zu kompliziert. Ziemlich einfach versuche ich das zu erklären. Was meint er? Wenn man ein bisschen ins Griechische hineintut, gibt es eine unterschiedliche Form von der Grammatik. Und zwar, die Bibel sagt, die ihr getauft worden seid. Keiner tauft sich selbst, oder? Hat jemand sich selbst getauft? Sag, ich will mich taufen lassen, dann ist er hingegangen, so ein Becken, Badewanne, Fluss, hier. Sag, Alfred, dich brauche ich nicht. Viktor, lass mal sein. Ich brauche die Gemeinde nicht, ich brauche niemanden, ich mache selber. Warum da kann man sich selbst nicht taufen lassen? Weil die Taufe empfängt man. Es ist etwas, was an uns geschieht. Es ist passiv. Im Griechischen steht es in der passiven Form. Es ist etwas, was an dir geschieht. Etwas, was man für dich tut. Deswegen lassen wir uns taufen. Nicht ich taufe mich. Wir sagen, ich habe mich taufen lassen. Gell? Ich habe mich taufen lassen. Nicht ich habe mich getauft. Warum ist es wichtig? Weil das, was die Taufe symbolisiert, etwas ist, was für uns getan worden ist. Christus ist für uns gestorben. Wir haben dazu nichts beigetragen. Christus hat das Gesetz erfüllt. Wir haben dazu nichts beigetragen. Christus ist auferstanden. Wir haben dazu nichts beigetragen. Sind wir aber in Christus, haben wir alles, was Christus hat. Wir sind mit ihm gestorben, wir sind mit ihm auferstanden. Das ist sehr passiv, oder? Gilt jedem, der das glaubt. Wer das nicht glaubt, ist auch nicht in Christus. Aber wer das glaubt, ist mit Christus und hat alles. Darum ist es alles, versteht ihr, wenn ich passiv sage? Also so passiv, wenn man da sitzt und so, ja. Ich mache nichts. Lass es an mir ergehen. Aber schaut mal, Paulus sagt, aber ihr habt Christus angezogen. Das ist aktiv. Taufe ist nicht Anziehen von Christus. Denn Taufe ist passiv. Taufe ist etwas, ich drücke aus, das ist, was Christus für mich getan hat. Taufe, ich bezeuge, ich bin in Christus, ich bin mit ihm gestorben und ich bin mit ihm auferstanden. Sein Tod gilt mir, meine Sünden sind am Kreuz getilgt. Ich habe neues Leben in Jesus Christus, ich bezeuge das, indem ich das annehme. Ich nehme das an. Aber Paulus sagt, ihr könnt doch jetzt nicht ein Gesetz nehmen, nichts wieder für euch in Anspruch nehmen und versuchen, darin zu leben, im Gegensatz zu eurem Zeugnis, das ihr abgelegt habt. Was für ein Zeugnis. Ihr habt doch in der Taufe, als ihr bezeugt habt, dass ihr mit Christus gestorben habt, habt ihr doch den Christus angezogen. Und das steht hier im Aktiv. Das ist, was der Gläubige tut. Das ist dein und mein Part. Darum taufen wir. Warum? Weil in dem Moment der Täufling nach vorne kommt und sagt, ich ziehe Christus an. Darf ich euch in ein, zwei Minuten dieses Bild erklären, warum das wichtig ist? Die Bibel spricht sehr viel über die Kleider. Sie spricht viel über das Bild des Anziehens. Und wenn sie über Anziehen redet, dann sagt sie etwas, was du tun musst. Ich will in diesem Bild bleiben. Der Herr gibt dir ein Kleid. Das ist ein weißes Kleid. Fehlerlos. Ohne Makel. Weiß. Die Frage ist, ziehst du es an oder nicht? Er hat dieses Kleid reingemacht. Er hat das Kleid gewaschen durch sein Blut. Für uns paradox, wie kann man im Blut etwas weiß machen? Bei dem Herrn funktioniert es. Er hat es weiß gemacht. Die Bibel nennt es das Kleid der Gerechtigkeit. Deiner Gerechtigkeit. Beginnt in dem ersten Buch Mose. Adam und Eva sündigen. Und was wollen sie machen? Sie wollen sich bekleiden, oder? Also machen sie aus Blättern Schürzen. Aber als sie den Herrn begegnen, reicht das nicht. Sie müssen fliehen. Die verstecken sich. Warum? Sie empfinden immer noch, dass sie schuldig sind, obwohl sie bedeckt sind. Nacktheit steht für Scham. Scham steht für Schuld. Mit Schuld und Scham kann man Gott nicht begegnen. Kann man mit ihm nicht Gemeinschaft haben. Also versucht Adam und Eva das zu bedecken. Und obwohl sie es bedeckt haben, haben sie kein ruhiges Gewissen. Wisst ihr warum? Weil sie versucht haben, ihre Schuld zu bedecken. Und obwohl sie bedeckt war, also da ist abgedeckt gewesen, versteht ihr? Das war nicht so, da hat man Gott an der Seite reingeguckt und gesagt, hey, ich sehe doch was. So ein falsches Blatt genommen. Nein, es war bedeckt. Aber der Punkt war das, dass in ihren Köpfen, in ihrem Denken, sie immer noch nackt waren. Sie konnten sich bedecken, wie viel sie wollten, aber ihr Gewissen sagt, du bist schuldig. Und egal, wie viele Klamotten sie sich hätten machen können, niemals hätte ihnen ihr schlechtes Gewissen weichen können. Was macht Gott? Er gibt ihnen Kleider. Ein Tier muss sterben. Wir verstehen dann später, das ist ein Lamm. Später verstehen wir, das ist das Lamm Gottes. Dieses Tier muss sterben und dann macht Gott ihnen Leibröcke. Und in dem Moment, wenn Gott es bedeckt, dann kommt das Gewissen zur Ruhe. Jetzt entfaltet die Bibel dieses Bild des Anziehens, dieses Kleides, von Anfang an bis zum Ende. Und dann sagt Jesus am Ende in der Offenbarung, ich will nicht alle stellen, es sind viele, nicht alle nachgehen, aber am Ende sagt er, nehmt dieses Kleid an und wer nicht bekleidet ist, wird vor mir in Scham und Schuld stehen. Und dann sagt, wascht eure Kleider in dem Blut des Lammes. Und welches Kleid zieht dann die Braut Christi an? Welche Kleider sind das? Diese reinen weißen Kleider. Was ist das? Die Gerechtigkeit Christi. Sein Werk, sein Tun, sein Handeln an uns. Das zieht eine an und bedeckt seine Scham, bedeckt seine Schuld. Ich habe darüber nachgedacht, da fand das Bild toll. Guckt mal, die Täuflinge, schaut mal, wie hübsch sie jetzt aussehen. Eigentlich dachte ich, vorhin sollten sie sich schwarz anziehen und nachher weiß anziehen. Weil wir machen so eine komische, andere Reihenfolge. Ich habe mich jetzt in beides angezogen, schwarz und weiß. Ja. Warum? Man geht mit einer Art von Kleider rein und dann werden sie nass. Und nebenbei, deswegen gibt es ein Handtuch, dann sieht man Dinge, die man nicht sehen sollte, oder? Scham, Schuld. Deswegen muss man es ja bedecken. Und dann geht man raus und dann legt man diese nassen, durchsichtigen, nicht bedeckenden Klamotten ab und zieht frische, neue, schöne Kleider an. Und dann nimmt man sich Zeit, wenn man noch so hübsch aussieht, dann wie sie. Warum? Das machen sie bewusst. Kleider machen Leute. Oder? Habt ihr euch heute Morgen Gedanken gemacht, was sie anzieht? Ich hab mich umgezogen. Ich habe meine Frau gefragt und gesagt, okay, zurück. Und man überlegt, ja, wie wird das wirken? Ich sage jetzt nicht der Grund, warum es. Wie wird das wirken, wie wird das aussehen? Ja, man macht sich Gedanken, wie will ich aussehen? Wer will ich nach außen sein? Wie sollen die Leute mich wahrnehmen? Was sollen sie denken, wenn sie mich sehen? Und das hat was mit der Art und Weise, wie wir uns anziehen, zu tun, oder? Also, ich ziehe mich so an, dass ich etwas repräsentiere, dass ich etwas zeige. Was macht ein Kind Gottes in der Taufe? Was zieht er an? Er bekommt in Christus Jesus aus Glauben diese Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit zugeschrieben. Und wenn ein Täufling nach vorne kommt oder diese Entscheidung trifft, dann sagt er bewusst, ich ziehe jetzt Christus an. Was ziehe ich an? Seine Gerechtigkeit, nicht mehr meine. Ich ziehe nicht das Gesetz und die Gerechtigkeit aus dem Gesetz an. Ich ziehe nicht das an, was ich durch meine Werke versuche, vor Gott gerecht zu werden. Nein, das sind nicht meine Klamotten, das sind nicht meine Dinge. Ich nehme das an, was Jesus mir gibt. Ich ziehe das bewusst an und mein Kleid ist das Kleid der Gerechtigkeit Jesu. Und das ist etwas, was der Täufling macht. Er sagt, ich will ab heute, dass die ganze Gemeinde, und nicht nur die Gemeinde, ihr habt Zeugnis abgelegt, himmlische unsichtbare und sichtbare Welt, dass sie genau weiß, was für ein Kleid ich trage. Ich will andersrum sagen. Hier heißt es, ihr seid getauft worden, ich lese nochmal Vers 26, denn ihr alle seid, Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Ihr wurdet auf Christus getauft und dann habt ihr Christus angezogen. Was bedeutet das? Wir werden nicht im Namen von Jesus getauft. Ich bin so froh, dass der Alfred das immer wieder richtig sagt, auch mit all der Aufregung, die dann vorhanden ist. Ich kenne das. Man überlegt sich, sagt man das und dann sagt man es falsch oder so. Der Herr kennt unser Herz, unser Geist. Aber wir taufen auf den Namen. Das heißt, auf dein Zeugnis hin, auf den Namen Jesus. Das heißt, zu der Zugehörigkeit. Du gehörst jetzt Jesus. Du gehörst jetzt nicht mehr der Welt, nicht mehr dem Teufel, nicht mal dir selbst. Du gehörst Jesus. Du kriegst ein neues Kleid und auf dem steht drauf Jesus. Seine Gerechtigkeit steht auf diesem neuen Kleid. Und du trägst ab diesem Moment diesen Namen. Du bekommst einen neuen Namen. Jetzt habe ich meine Frage, willst du diesen Namen anziehen? In dem Moment, wenn du nach vorne gehst, sagst du, bekennst du, ich trage ab jetzt einen neuen Namen. Dieser neue Name ist Christus, meine Gerechtigkeit. Ich bezeuge das. Es ist etwas, was aktiv ist. Das ist es nicht, was passiv an uns passiert. Die Taufe hat viele geistliche Wahrheiten, darüber sprachen wir in vielen Taufgottesdiensten. Hier geht es mir darum, dass wir begreifen, warum wir das im Bewusstsein, im Glauben und jedes Kind Gottes tun soll. Es ist kein, ja, aber ich glaube doch auch und ich habe doch schon da mal gesagt, ich glaube an Jesus, da mal bezeugt, ich glaube an Jesus. Warum muss ich das tun? Dadurch werde ich ja nicht gerettet, hat ja Wille gelehrt, also warum soll ich es machen? Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater und den Engeln, wenn ich komme. Wer sich meiner schämt und wer mich nicht bekennt, den bekenne ich nicht. Hier geht es um ein Bekenntnis. Schämst du dich, den Namen Jesu zu tragen? Schämst du dich, dass seine Gerechtigkeit dir allein genügt? Dass du deine eigene Gerechtigkeit nicht brauchst? Jesus sagt, wehe, ihr beschmutzt eure Kleider. Die Bibel sagt, bewahrt eure Kleider. Wie bewahrt man sie? Wie bewahrt man, dass mein Kleid rein ist? Wenn du anfängst, mit deinem eigenen Gerechtigkeit, deinen eigenen Werken gerecht zu werden, dann besudelst du dieses Kleid. Wenn auf diesem Kleid nicht allein die Gerechtigkeit Jesu drauf ist und sein Blut, alles andere macht dieses Kleid schmutzig. Denn es wird nie reichen. Also wenn wir unsere Kleider reinwaschen wollen, dann im Blut Jesu Christi. Wenn wir, und dann sagt, zieht an im Römerbrief, Kolosserbrief, Epheserbrief, andere Reihenfolge, Epheser, Kolosser, Paulus redet immer wieder und sagt, zieht Christus an. Das ist etwas, was er von den Kindern Gottes erwartet. Es ist nicht etwas, was einmal passiert. Es ist, ich stehe jeden Tag auf und so wie ich zum Kleiderschrank gehe, ihn aufmache und sage, wie soll ich heute aussehen? Was ist mein Anlass? Gehe ich in die Schule, in die Arbeit, wie auch immer? Wie sollen die Leute mich wahrnehmen? Wie sollen die Leute mich sehen? Und Paulus sagt, wenn du dich morgens anziehst und dein geistliches Kleid anziehst, dann zieh Christus an. Zieh seinen Namen an, zieh seine Gerechtigkeit an, damit die Leute sehen, was deine Gerechtigkeit ist, nämlich Christus. Zieh ihn an, und zwar immer und immer und immer wieder. Aber es beginnt hier, und nicht nur hier, und da, an jedem Ort, wo man sich öffentlich hinstellt und sagt, die ganze Welt darf sehen, ich gehöre Christus. Und seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Es gibt Paare, die sind zusammen und die wollen nicht, dass die Leute das wissen. Bitte denkt nicht, dass ich an irgendjemanden denke, das ist nur ein Beispiel. Die wollen nicht, die wollen es geheim halten. So eine Beziehung wird auf Dauer nicht halten. Wisst ihr warum? Weil der eine wird denken, der schämt sich für mich. Oder steht nicht zu mir. Dann gibt es Paare, die sind ewig verlobt oder nicht mal verlobt, sind ewig zusammen. Und die sagen, ja, die so heiraten, oder? Jeder weiß doch, dass wir zusammen sind. Wir lieben uns, wir sind doch schon Mann und Frau. Wir gehören doch. Warum heiraten? Warum so ein Aufmarsch? Warum die ganze Feier? Warum das Essen, Dekoration, so viel teuer? Ich habe einen riesen, so viel teuer war kein gutes Deutsch, so teuer. Ich habe so eine Riesenverwandtschaft, 450 Leute, ich muss das alles durchbringen, meine Eltern, die haben nicht so viel Geld, bla bla bla. Also, hey, wieso leben wir doch so? Warum macht dann ein Mann einen Antrag? Warum kniet er sich hin, im besten Fall? Er gibt den Ring und sagt, willst du mich heiraten? Die sind zusammen, die wissen um ihre Liebe. Warum dann die Feier? Obwohl sie doch wissen das alles. Obwohl sie das schon füreinander bezeugt haben. Weil in dem Moment machen sie es öffentlich. In dem Moment sagt der Mann, ich stelle mich zu dir. Du bist meine Frau und zwar nur meine einzige. Und die Frau sagt, im besten Fall, ich nehme deinen Namen an. Ich identifiziere mich mit dir. Ich trage deinen Namen. Und wenn man mich sieht, wird man jetzt diesen Namen sehen. In meinem Fall hat meine Frau verloren, aber ich bin trotzdem froh, dass sie es getan hat. Das ist Liebe. Nimmt mal den Namen Zorn an. Ja? Ist nicht so einfach. Jesus Christus hat uns einen Antrag gemacht. Ich sage, du bist meine Braut, meine Verlobte, ich will dich heiraten. Ich stelle mich zu dir. Egal wie schmutzig, wie hässlich, wie dreckig, wie Sünder, ich stelle mich zu dir. Bist du bereit, meinen Namen zu tragen? Du kriegst von mir ein Hochzeitskleid. In dem Fall sucht es der Bräutigam aus, entgegen der weltlichen Tradition. Du kriegst von mir ein Kleid, das ist so schön. Ich will dich in diesem Kleid sehen. Und die Frau sagt, ich zieh's an. Ich zieh's an. Das macht die Frau. Was ist die Taufe? Die Taufe bedeutet viel. Aber für dich bedeutet das, du stellst dich zu diesem Verlobten. Du stellst dich zu Christus. Du nimmst seinen Namen an. Du ziehst ihn an. Und du wirst ab diesem Moment, sollen alle wissen, ich gehöre ihm. Ich habe neulich was gesehen, was schön ist da. Ja, soll ich es nicht erzählen? Da läuft ein Mann mit seiner vorbei, so, und dann läuft da eine schöne Frau und macht ihm schöne Augen. Und wisst ihr, was er macht? Er dreht sich um zu ihr und macht so. Oh, ich dachte, ja, so, das ist die richtige Reaktion. Wäre die Frau dabei gewesen, boah, das wär's, ja. Die würde noch mehr lieben. So, ich bin verheiratet. Das ist die Haltung. Das heißt, ich stelle dich hin und sage jedem, ihr habt keinen Anspruch mehr auf mich. Ich bin der Welt gestorben. Ich bin den Menschen gestorben. Ich bin der Sünde gestorben. Ich bin dem Teufel gestorben. Ich bin allen gestorben. Und ich lebe in und für Christus. Macht man das privat? Macht man das heimlich? Sagt, das habe ich halt für mich entschieden, das habe ich. Wisst ihr, was die Bibel fordert? Was die Schrift fordert? Bekenne es. Bekenne es. Ich ende mit diesem Beispiel. Als die Frau, die so viele Jahre krank war, erkannt hat, dass sie nur in Jesus Heilung haben kann, kommt sie heimlich von hinten und rührt den Saum seines Gewandes an. Und was passiert? Sie wird geheilt. Ihr Blutfluss wird gestoppt. Jesus merkt es sofort. Da ist jemand, der an mich wirklich glaubt. Und mich wirklich angefasst hat, zu mir gekommen ist, nicht zu Ärzten, nicht wohl, zu mir. Jetzt ist diese Frau gesund. Dann bleibt Jesus stehen und sagt, wer war das? Wer war das? Er bleibt so lange stehen, bis die Frau sagt, ich war's. Und sie muss Tode durchringen, um dieses Zeugnis abzulegen. Warum? Weil die war krank, die hat an den Blutfluss gelitten. Das heißt, in dem Moment, wo sie sich durch die Menge durchgequetscht hat oder bei Jesus war, sie hat nicht nur die Menschen unrein gemacht nach dem Gesetz, sie hat auch Christus unrein gemacht, weil sie ihn berührt hat. Sie muss doch Angst haben, jetzt zu sagen, ich war's. Es könnte bedeuten, steinigen. Jesus sagt, ich bleib hier stehen, bis du sagst, wer warst du? Jesus wusste, wer es war. Warum hat er darauf so gedrängt? Bekenne es, Frau. Bekenne es, stell dich dazu. Ich habe eine Frage nicht, deswegen sage ich, diese Predigt, ihr habt es getan. Wart ihr nervös? So an einem Bein habe ich sehr gesehen, war sehr nervös. War immer so. Man ist nervös. Kostet es einen was? Oh, Entschuldigung. Kostet es einen was? Oh ja. Ist das unangenehm? Nicht alle sind so extrovertiert und stehen gerne vorne. Ist es für manchen peinlich? Bedeutet es vielleicht sogar, dass die Familie sich von einem abwendet? Ja. Freunde, ja. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, in dem Kontext, wo er sagt, wer sich zu meinem sich nicht stellt, der ist nicht meiner würdig. Dann sagt er zu ihnen, denn ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern Schwert in die Familie hinein. Die Tochter wird den Vater hassen, der Vater die Tochter, die Mutter den, und es wird das hervorbringen. Aber bist du bereit, dich zu mir zu stellen? Ich rufe nicht auf, weil ich glaube, wenn ihr das nicht tut, seid ihr keine Kinder Gottes. Dass ihr die Wiedergeburt nicht habt, den Geist nicht bekommt. Nein, das geschieht aus Glauben. Ich rufe auf, sich zu Christus zu stellen, gerade in der Zeit, in der wir leben. Es kostet was, ja. Und nochmal meine Frage, ist es dir wert, seinen Namen zu tragen? Findest du dieses Kleid schön? Willst du das Kleid anziehen oder das, was der Zuchtmeister trägt? Ich liebe das Kleid der Gerechtigkeit Jesu. Ich will es nicht ablegen. Denn wenn ich es ablege, dann würdet ihr etwas sehen, wofür ich mich sehr schämen würde. Aber ich habe dieses Kleid. Das ist meine Gerechtigkeit. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Amen.